SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Constanze Schirra, guten Abend. Jetzt ist Donald Trump also wieder Präsident der Vereinigten Staaten. Kaum im Amt unterzeichnete er etliche Dekrete mit folgenden ersten Konsequenzen. An der Grenze zu Mexiko gilt jetzt der Notstand, die Armee überwacht den Grenzübergang. Anhänger, die beim Angriff auf das US-Kapitol im Januar 2021 beteiligt waren, sind alle begnadigt. Hochrangige Regierungsbeamte dagegen entlassen. Die USA setzen vorerst ihre Entwicklungshilfe aus. Todesstrafen werden vollstreckt, die USA steigen aus dem Pariser Klimaabkommen und aus der Weltgesundheitsorganisation aus. Die Liste ließe sich jetzt schon noch ein ganzes Weilchen fortführen. Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Zu Trumps Entscheidung, die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zu entlassen, sagte die Aktivistin von Fridays for Future, Luisa Neubauer, andere Staaten müssten in Sachen Klima nun für die USA in die Bresche springen.
Diese Entscheidung von Trump ist ein ganz klarer Auftrag an Deutschland, an die EU vor allem, zu sagen, nee, jetzt treten wir mal nach vorne und übernehmen umso mehr Verantwortung,
fordert Luisa Neubauer. Und zum beschlossenen Austritt der USA aus der WHO gab es eine Stellungnahme der Organisation, aus der geht hervor, dass man nicht gewillt ist, sofort alle Hoffnung aufzugeben, wie Katrin Hondl aus Genf berichtet.
Donald Trumps WHO-Austritt kann frühestens in einem Jahr tatsächlich vollzogen werden. Bei der Weltgesundheitsorganisation hofft man nun, dass die USA es sich noch einmal anders überlegen, sagte ein Sprecher in Genf. Die WHO spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Menschen in der Welt. Auch der Amerikaner, betonte der WHO-Sprecher. Die WHO sei offen für einen konstruktiven Dialog, um die Partnerschaft mit den USA aufrechtzuerhalten, hieß es in Genf. Die USA sind mit Abstand der größte Geldgeber der WHO und haben 2023 18% zum Gesamtbudget der Organisation beigetragen.
Bundeskanzler Olaf Scholz betonte beim Weltwirtschaftsforum in Davos, die USA sollten auch nach dem Amtsantritt von Trump einer der engsten Verbündeten bleiben. Daran werde er alles setzen, ein Anbiedern werde es aber nicht geben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, ebenfalls in Davos, äußerte Zweifel daran, dass sich Trump für die Sicherheit Europas oder die NATO einsetzen werde. Deshalb sei eine einige europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik notwendig. Trump zum Trotz gibt es auch innenpolitische Themen, zum Beispiel dieses. Bund und Länder wollen gemeinsam gegen den Leerstand von Wohnungen vorgehen. Bauministerin Clara Geiwitz hat dazu heute in Berlin eine neue Strategie vorgestellt. Grundgedanke ist es, leerstehende Wohnungen, aber auch ungenutzte Gewerberäume nutzbar zu machen. Bund und Länder stellen dazu Geld zur Verfügung, um die Sanierung von Wohnungen zu fördern. Außerdem soll das Umfeld von Wohngebieten verbessert werden, indem zum Beispiel Arbeitsplätze in der Nähe entstehen. Derzeit stehen bundesweit fast 2 Millionen Wohnungen in Deutschland leer. Besonders hoch ist der Anteil in östlichen Bundesländern und ländlich geprägten Landkreisen. Der AfD-Landesverband in Sachsen ist gesichert rechtsextrem. Das Landesamt für Verfassungsschutz darf die AfD dort so einstufen. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Bautzen entschieden und eine Beschwerde der Partei zurückgewiesen. Christoph Stumptner.
Das Verwaltungsgericht Dresden hatte bereits im vergangenen Jahr geurteilt. Dabei hieß es, dass die AfD Bestrebungen verfolge, die gegen die Menschenwürde bestimmter Personengruppen und gegen das Demokratieprinzip gerichtet seien. Die AfD habe nun mit ihrer Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht keine Gründe vorlegen können, die an diesem Beschluss etwas ändern, so das OVG bei der Entscheidung. Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes in Bautzen ist unanfechtbar. Das rechtliche Ringen um die Einstufung des sächsischen AfD-Landes Verbandes als gesichert rechtsextremistisch, damit vorbei. Bei gesichert rechtsextremistischen Bestrebungen kann der Verfassungsschutz ohne große Hürden geheimdienstliche Aktionen durchführen. Dazu gehört unter anderem das Einsetzen von V-Leuten.
In einem Skihotel in der Türkei sind mindestens 66 Menschen gestorben, mehr als 50 wurden verletzt. Das Hotel war in Brand geraten, warum, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Christian Buttgereit berichtet aus Istanbul.
Der Brand im Hotel Grand Katalkaya war gegen 3:30 in der Nacht ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich dort laut Innenminister Yerlikaya 238 Gäste auf. Laut dem Gouverneur der Provinz Bolu lag der Brandherd im Restaurantbereich im 4. Stock. Die Flammen hätten dann schnell auf die darüberliegenden Stockwerke übergegriffen. Wohl auch wegen der hölzernen Fassade des rund 50 Jahre alten Hotels. Kräftiger Wind und die Lage an einem Berghang auf über 2000 Metern Höhe erschwerten die Rettungsarbeiten.
Fokus Südwest.
Das Grundwasser in Mittelbaden ist auf einer deutlich größeren Fläche mit der Chemikalie PFAS verunreinigt als bislang angenommen. Das geht aus Untersuchungen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, kurz LUBW, hervor. Patrick Neumann dazu.
Zwischen Bühl und Rastatt sind laut Stadtwerken Rastatt rund 127 Quadratkilometer Fläche PFAS belastet. Das entspräche einer Verdreifachung der Fläche im Vergleich zu den Werten von 2020. Laut LUBW vergrößere sich die Fläche tatsächlich. Dies sei aber auch die Folge künftig geltender strengerer Grenzwerte und der Betrachtung zusätzlicher Schadstoffkombinationen im Grundwasser. Landwirte und Gartenbesitzer sollten sich vor Entnahme von Brunnenwasser bei den Behörden über den Schadstoffgehalt informieren.
Auf die schlechte Umweltnachricht eine gute. In Baden-Württemberg gibt es so viele Photovoltaikanlagen wie noch nie. Knapp 157.000 neue wurden im vergangenen Jahr installiert. Das hat die Klimaschutz- und Energieagentur heute mitgeteilt. Die meisten neuen Anlagen gibt es im Main-Tauber-Kreis. Darauf folgen der Kreis Biberach und der Landkreis Karlsruhe. Schlusslicht ist der Stadtkreis Baden-Baden. In Mainz gibt es Ärger zwischen dem Allgemeinen Studierendenausschuss, kurz AStA, und dem Staatstheater. Bislang konnten Studentinnen und Studenten der Johannes-Gutenberg-Universität umsonst Eintrittskarten bekommen, wenn sie pro Semester eine Pauschale von 1 Euro gezahlt haben. Diese Pauschale hat das Theater jetzt auf 2 Euro erhöht. Theaterintendant Markus Müller begründet das mit der sogenannten Gastropauschale. Als sie schon 2023 eingeführt wurde, wurden alle Tickets 7 Euro teurer. Tjada Huchtkötter mit Einzelheiten.
Der AStA lehnte die Erhöhung ab, denn es würde ansonsten zu viel Geld aus dem eigenen Kulturetat an das Theater fließen. Laut Intendant Müller kann es aber eine Lösung nur mit einer Gastropauschale geben. Wir würden uns strafbar machen, wenn wir dieses Geld nicht erheben, so Müller im Gespräch mit dem SWR. Der Gastrobetrieb des Theaters dürfe aus steuer- und wettbewerbsrechtlichen Gründen keine Rabatte bekommen. Mit der Gastropauschale können die Theatergäste zum Beispiel in den Pausen so viel trinken und essen, wie sie wollen. Deswegen sollten auch die Studierenden pro Semester 2 statt bisher 1 Euro bezahlen.
In Rheinland-Pfalz sind durch die Teillegalisierung von Cannabis im vergangenen Jahr insgesamt 58 Häftlinge vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Das hat das Justizministerium heute mitgeteilt. 11 Häftlinge seien unmittelbar nach Inkrafttreten des Gesetzes, weitere 44 früher entlassen worden, nachdem die Dauer ihrer Strafe angepasst worden sei. Gegen 3 Untersuchungsgefangene wurde der Haftbefehl infolge der neuen Gesetzeslage ganz aufgehoben.
Und dann war da noch
eine ewige, aber stets wesentliche Frage. Sie wird besonders gerne nach Weihnachten gestellt, wenn viele sich mit Hund oder Katze beschenkt haben. Wir haben Menschen in Tübingen diese eminent bedeutende Frage gestellt, die da heißt: Dürfen Haustiere ins Bett? Und die Antworten lassen selbstverständlich Rückschlüsse auf das menschliche Wesen zu. Diese zum Beispiel:
Schläft sich viel besser mit Katze im Bett.
Zeigt, der Mann ist ein Genießer. Er schätzt das nächtliche Schnurren und Schmatzen. Er weiß, gleichmäßig tretende Pfötchen auf dem eigenen Bauch verbunden mit mehreren Drehungen zu würdigen und das weiche Fell einer Schwanzspitze unter der eigenen Nase zu respektieren. Ganz im Gegensatz zu jener Frau.
Im Bett nicht, aber unterm Bett.
Man beachte das Wort unter. Unter dem Bett, in dem weich und warm der Mensch liegt. Nein, die sanfte Stimme kann nicht darüber hinwegtäuschen. Diese Frau ist ein Machtmensch, möglicherweise mit dem religiösen Unterbau der Schöpfungsgeschichte, wonach eben der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Dieser Mann:
Ich wäre kompromissbereit mit der Couch, die könnten wir uns teilen, aber das Bett würde ich nur für mich beanspruchen.
Ist natürlich Diplomat. Das Wort beschreibt jemanden, der geschickt und klug taktiert, um seine Ziele zu erreichen, ohne andere zu verärgern. In dem Fall ist das aber nur so gemein, als ob ein Hund seinem Menschen jemals böse wäre. Kommen wir zum letzten Teilnehmer unserer kleinen Erhebung und der einzig angemessenen Antwort auf die Frage, ob Haustiere ins Bett dürfen.
Wenn man sich nun mal einen kleinen Esel hält oder auch einen Junior-Elefanten, warum soll er nicht auch ins Bett?
Genau, gleiches Recht für alle.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.